Brüder der Betrachtung, der kleinen Propheten sind wir heute Abend angekommen bei Nahum. Nahum. Nahum bedeutet auf Deutsch Tröster, Tröster. Nun ist in diesem Propheten Nahum in ganz erschrecklicher Weise nicht nur Gericht Gottes angesagt und zum Teil trostlose Gerichte, trostlose Zustände und Endereignisse, aber Nahum heißt nun einmal Tröster. Und wir dürfen heute Abend erleben, dass da, wo uns um Trost bange sein könnte, unser Gott nicht in Verlegenheit ist. Nahum, Tröster. Ausspruch über Ninive. Da werden wir ja an den eigenartig sonderbaren Propheten Jona erinnert. Ninive. Ninive ist hier, nehmen wir gerade einmal den letzten Vers im dritten Kapitel, Vers 20, gilt für Ninive keine Linderung für deine Wunde. Dein Schlag ist tödlich. Alle, welche die Kunde von dir hören, klatschen über dich in die Hände. Denn über wen ist nicht deine Bosheit beständig ergangen? Keine Linderung für deine Wunde. Dein Schlag ist tödlich. Ninive, Nahum, Tröster, was sollen wir jetzt dazu sagen? Wir erinnern uns an das letzte Wort, jetzt haben wir das letzte Wort bei Nahum gelesen. Wir erinnern uns an das letzte Wort im sonderbaren Propheten Jona. Da handelt es sich ja um Ninive. Die Rede noch vom Wunderbaum in Kapitel 4, Vers 10, dann 11. Und Jehova sprach, du erbarmst dich des Wunderbaums, um welchen du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Also, da haben wir die Haltung Gottes, ich sollte mich Ninive nicht erbarmen. Und das letzte Wort des Propheten Nahum, dem Tröster, das sieht so hoffnungslos aus. Damit wir gerade in solchen hoffnungslosen Situationen und scheinbar Endgerichtsaussprüchen ohne Hoffnung vor uns zu haben meinen, schlagen wir auf, ja, aber Nahum, Jeremia 30. Von Vers 12 an, Jeremia 30. Jeremia 30, von Vers 12 an, da lesen wir jetzt in Bezug auf Israel. Denn so spricht Jehova, deine Wunde ist unheilbar. Schmerzlich ist dein Schlag. Niemand führt deine Streitsache, für das Geschwür gibt es kein Heilmittel. So. genau parallel mit dem letzten Wort in Nahum. Dort gegen Ninive, hier in Bezug auf Israel. Alle deine Buhlen haben dich vergessen und so weiter und so weiter. Vers 15, was schreist du über deine Wunde, dass dein Schmerz unheilbar ist? Und so geht es weiter. Nun aber, genau parallel, wie dort, als Jesus gesagt hat, er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommen will. Und dann sagt die Jünger, wer soll dann überhaupt noch ins Reich Gottes kommen, wenn es so steht? Wie heißt die Antwort Jesu? Was vor Menschen, vor Geschöpfen unmöglich ist, ist vor Gott möglich. Und genau so hier bei Israel und so bei Ninive. Und ich sollte mich Ninive nicht erbarmen, so heißt der Ausspruch Gottes, als Gott verkündigen ließ durch Jona noch 40 Tage. Und Ninive ist umgekehrt. Ja, da war er doch ein Prophet. Ninive ist nicht den Häusern nach auf den Kopf gestellt worden durch ein Erdbeben, sondern ist zum Herrn umgekehrt. Und siehe da, da hat Gott die 40 Tage wieder einmal bei Ninive zu 40 Jahren gemacht. Und das Gericht, das wir jetzt bei Nahum lesen, wurde über Ninive vollzogen, 40 Jahre nach dem Erlebnis Ninives mit Jona, oder Jona mit Ninive. Hat Gott aus 40 Tagen 40 Jahre gemacht. Ja, wie er damals aus 40 Tagen Kundschafterdienst 40 Jahre Wüstenwanderung gemacht hat, wegen ihres Unglaubens. So hier 40 Jahre Verzug des Gerichtes über Ninive. Und jetzt lesen wir in Jeremia 30, Vers 17. Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen, spricht Jehova, weil man dich eine Verstoßene nennt. Das ist Zion, nach der niemand fragt. So spricht Jehova, siehe, ich will die Gefangenschaft der Zelte Jakobs wenden und seiner Wohnungen will ich mich erbarmen. Und so weiter. Also wenn irgendetwas in der gesamten Schöpfung im Worte Gottes als unheilbar, als hoffnungslos bezeichnet wird, endgültig Gericht vor uns steht. Wie letzter Vers bei Nahum. Gilt immer was. Was vor Geschöpfen unmöglich ist, ist vor Gott alles möglich. Und zwar in welcher Richtung ist vor Gott alles möglich? Überall, wo Gerichte endgültig sind in dieser Schöpfung, endgültig, ist Gott nicht etwa in Verlegenheit. Da erweist er sich als der, der auf Golgatha genau das dem Gesetz Unmögliche, das wer vom Gesetz verflucht und verdammt ist, je wieder herauskommen kann, auf Golgatha nicht nur möglich gemacht hat, sondern den Grund dafür gelegt hat, dass alle hoffnungslosen Gerichten und endgültig scheinenden Verdammnisse verwandelt werden können in eine Herrlichkeit, die auch Gott ohne die Genehmigung dieser furchtbaren Gerichte nie erreichen könnte. Bitte. Römer 11, die zwei letzten Verse. Deshalb habe ich alle zusammen in den Unglauben, den Ungehorsam eingeschlossen, aber nicht zwangsmäßig, vergewaltigend, sondern indem Gott ihnen allen ihren Willen gelassen hat und ihre Absichten und die Gedanken ihrer Herzen, die ja nur böse sind, von Jugend auf zur Durchführung genehmigt hat. In dieser indirekten Weise hat er sie alle zusammen eingeschlossen, in den Unglauben und Ungehorsam. Zu welchem Zweck? Ja. Jetzt kommt das vor Gott nichts Unmögliches. Damit ich mich aller erbarme. Auch deine Nichten, haben wir was gelesen. Und der ist im Anfang das Ende verkündet. Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen, spricht Jehova, weil man dich eine Verstoßene nennt. Also, genau dort, wo die Gerichte Gottes endgültig, endlos und so weiter erscheinen, im Worte Gottes. Und leider meistens, wie wir die Erfahrung haben, ausgerechnet die Frommen verkündigen, da gibt es keine Hoffnung mehr. Die sagen, wie hier, weil man über dich was sagt? Weil man dich eine Verstoßene nennt, nämlich, das ist Zion, nach der niemand fragt, also endgültig verworfen. Nein. Gerade deshalb lege ich dir einen Verband an, vor allem. Zurück zu Nahum, wir lesen, Ausspruch über Ninive, das Buch des Gesichtes Nahum, des Elkoschittels. Elkosch heißt Gottes Härte. Gottes Härte. Die Liebe ist hart wie der Scheol. Wo steht das?
Hohelied.
Ausgerechnet im Hohelied. Ausgerechnet. Mit einem Wort ist die Sache geklärt. Die Liebe ist hart wie der Scheol gegen sich selbst. Denn die Liebe Gottes hat beschlossen, das Gericht beginnt wo? Und am zentralsten, am konzentriertesten, am unheimlichsten, am Hause Gottes. Und wer ist im Hause Gottes der Nächste? Der Sohn. Der Sohn. Hart wie der Scheol, ihr Eifer der Liebe. Die Feuerglut der Liebe, lesen wir gleich dort auch noch in Hohelied 8. Das ist die Feuerglut, die große Wasser nicht ersäufen können. Also das unauslöschliche Feuer, nicht? Bitte, heißt nicht das nie erlischt, sondern das nicht erlischt. Nämlich solange das tausendjährige Reich dauert. Genau gesehen, jede Feuerglut der Gerichte Gottes sind Feuergluten der Liebe Gottes. Und die verbrennen alles, was nicht Liebe ist. Feuergluten sind ihre Gluten. Von was? Von der Liebe. Und diese Feuergluten der Liebe sind unauslöschlich. Also da haben wir den Hinweis, was denn mit dem Feuersee eigentlich, was wir darunter verstehen, nicht nur dürfen, sondern sollen. Und die Formen stehen müssten, wenn sie die Schrift kennen würden. So. Tatsächlich, Elkosch, Härte Gottes. Bei allem, was wir jetzt lesen, wollen wir den durchgehenden Tenor immer hören und beachten. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Also ist er immer mittendrin. Und da er die Leiden und Nöte und Schmerzen und Schrecken aller sieht, nicht nur von Einzelnen wie wir, ne? Oder einen Ausschnitt hören vom unheimlichen Geschehen auf unserem Erdmann, alles sieht, alles kennt und hört, ne? Wer ist dann am meisten bedrängt von allen Bedrängten? Aha. Ist die Liebe Gottes hart wie der Scheol? Ist die Liebe Gottes bereit, wenn es nötig ist, um das zu vollziehen, was dem Gesetz unmöglich ist? Trotz allen Verdammungsflüchen, die endgültig sind nach dem Gesetz, noch eine Hoffnung, eine Rettung zu schaffen. Ist die Liebe Gottes dann sogar damit einverstanden, sich selbst in den Scheol, was die Seele Christi betrifft, ausschütten zu lassen. Hart wie der Scheol gegen sich selbst, um alle anderen zu schonen. Ja. Jetzt von der Härte. Vers 2, ein eifernder und rächender Gott ist Jehova. Ein Rächer ist Jehova und voll von Grimm. Jehova übt Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach. Eigenartig Vers 3. Jehova ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Und er hält keineswegs für schuldlos. Eigenartig, voll von Grimm. Dazu sagen, vorerst denken, überlegen, im Vergleich mit Aussagen, die uns ja immer wieder so wunderbar vor Augen gestellt werden, dass die Liebe Böses nicht zurechnet und dass sie sich nicht erbittern lässt. Und hier Jehova ist voll Grimm, ein Rächer und voll Grimm. Erstens, das Wort für Rache. Paulus in Römer 12 oder 13: Mein ist die Rache, ich will vergelten. Wir sollen unsere Rechtssachen dem anvertrauen, der spricht: Mein ist die Rache, ich will vergelten. Das wäre ein Thema für sich, das einmal näher anzusehen und feststellen zu dürfen. Dass Rache Gottes alles andere ist, als was wir unter Rache verstehen. Im Griechischen heißt das Wort Recht Dike. Und Gerechtigkeit heißt im Griechischen Dikaiosyne. Und Rache heißt Ekdikesis. Das heißt, Rache Gottes bedeutet praktisch, dass er das durchführen lässt, was seiner Gerechtigkeit entspricht. Ohne im Geringsten von dem etwas preiszugeben, was er ist, nämlich die Liebe, die Böses nicht zurechnet. Das bleibt bei ihm. Und in der Weise, dass er in all ihrer Bedrängnis selber drin bedrängt ist. Dürfen wir verstehen. Ja. Wir werden weiter verstehen. Lernen. Jehova ist langsam zum Zorn. Und dann wissen wir, was bedeutet denn der Begriff Zorn Gottes. Bitte, ja nicht eine Eigenschaft Gottes. Ja nicht eine Eigenschaft. Empfiehlt uns Paulus sehr dringend, jede Art von Geschrei und Zorn sei von euch fern. Ja, nicht eine Eigenschaft Gottes. Satan reizte David, das Volk zu zählen. Eine Stelle in einem der prophetischen Bücher. Genau die gleiche Situation und Begebenheit lesen wir. Der Zorn Jehovas reizte David, das Volk zu zählen. Der Zorn Jehovas ist nicht ein Teil Jehovas, ein Bestand Jehovas oder eine Eigenschaft Jehovas. Darf ich das einmal in einem derben Vergleich versuchen klarzumachen, einem unästhetischen oder Vergleich. Ist es ein Unterschied, ob ein Bauer mit einem Schwein daherkommt, deswegen, oder ob er schweinemäßig daherkommt? Ist das ein Unterschied? Aha. Ist das sogar bei einem Bauer eine gegebene Sache, wenn er mit einem Schwein daherkommt? In Ordnung, nicht? Aber das andere ist genau das Gegenteil. Nicht in Ordnung. Sobald es eine Eigenschaft von ihm selber wäre, nicht? Ist schlimm. Aber wenn dieses Tier, nicht, das einfach beruflich zu ihm gehört, nicht, und er das jetzt führt, nicht, das ist was anderes, dann ist es in Ordnung. So. Und bevor Satan in Offenbarung 13, 12 und dann 13 auf der Erde gelandet ist, also auf die Erde geworfen wird, heißt im 11. Kapitel, und dein Zorn ist gekommen auf die Erde. Stimmt's wieder? Und dann wird Satan auf die Erde geworfen. Wenn der Zorn Gottes sich auswirkt, dann sind satanische Mächte im Spiel, oder mindestens von satanischen Feindmächten beantragt zur Durchführung. Zorn Gottes, Rache Gottes, etwas ganz anderes, als es bei uns Menschen bekannt ist. Etwas ganz anderes. Vers 3, Mitte. Jehova im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg. Ah, da ist er also mittendrin. Aber, wer fährt weiter mit dem Aber? Noch einmal. Jehova im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg. Und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Was steht denn wiederum geschrieben? Was haben wir jetzt zu lesen? Könige 19, 11 bis 12. Vielleicht merken wir jetzt schon, was kommt. 1. Könige 19, 11 bis 12. Elias ist ja geflohen bis an den Sinai. Gott stellt ihn zur Rede und er jammert Gott vor. Und er sprach, Vers 11, geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor Jehova. Und siehe, Jehova ging vorüber und ein Wind groß und stark, also ein Sturmwind, zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor Jehova her. Jehova war nicht in den Winden. Aha. Sein Weg ist da drin, aber er selber nicht. Das ist ein Unterschied. Und nach dem Winde ein Erdbeben. Jehova war nicht in dem Erdbeben, er selber. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Jehova war nicht in dem Feuer. Gibt es heiliges Feuer und unheiliges Feuer? Ja, natürlich. In dem Feuer ist der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Jehova war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elia es hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, also. Wenn der Herr selbst erscheint, ist weder Sturmwind, noch Erdbeben, noch Feuer. Er selbst. Was ist eben vorher passiert, da mit dem Elia? Der hat zweimal Feuer vom Himmel herunter befohlen und je 50 Mann mit seinem Anführer, ihrem Anführer, vom Feuer verzehren lassen. zweimal. Und was tust du hier, Elia? Und dann wird ihm angekündigt, also, jetzt gehst du und salbst als deinen Nachfolger Elisa. Und den König von Damaskus, so und so, Rezoner, wie er hieß, ja, zum König von Damaskus, also sein, muss er noch salben. Mit. Warum? Weil er dem Herrn nicht vertraut hat, nicht? Sondern auf eigene Rechnung und Gefahr geflohen ist. Aber wir wissen ja, die Gnade des Herrn hat ihn ja dann unter dem Ginsterstrauch noch durch eine Engelspeise stärken lassen, sodass er in der Kraft jener Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Sinai wandern konnte. Ja. Also Engelspeise, die ja ganz Israel, Engelspeise, das Manna empfangen hatte. Also wir bemerken jetzt hier, Elia, da steht eine Person vor uns, die wir gut tun, kurz zu beachten. Warum? Was haben wir für eine Verheißung im Alten und im Neuen Testament bestätigt über diese Person des Elia? Bevor der große, furchtbare Tag der Rache des Herrn kommt, muss wer noch kommen? Elia. Neues Testament, Elias kommen. Und was war immer wieder die Frage in den Tagen Jesu? Wer bist du? Wer bist du? Bist du der Prophet? Oder bist du Elias? Oder so weiter. Ja, wenn du das und das nicht bist und so weiter. Das, die Person und das Geschehen mit diesem Elia wird von Vertretern der indischen Lehre der Reinkarnation benutzt, missbraucht, um ihre widergöttliche Lehre biblisch zu stützen. Denn Jesus hat selber gesagt, als gefragt wurde, Johannes der Täufer, wer bist du? Bist du etwa der Elia, der kommen soll? Jesus wurde gefragt, ist das Elia, der da kommen soll? Und Jesus sagt, wenn ihr wollt, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elias. Also wenn Jesus das sagt, dann ist er Elias. Es ist nur sonderbar, als Johannes der Täufer selber gefragt wird, bist du Elias? Dann sagt er, nein, ich bin nicht Elias. Müsste er es am besten wissen. Warum aber sagt Jesus, wenn ihr wollt, er ist Elias? Das heißt, für die damalige Zeit, Jesu in Niedrigkeit war Johannes genau das, was seinem Vater prophetisch erklärt worden ist. Er, Zacharias, dein Sohn, den du jetzt im hohen Alter noch empfangen wirst, wird einhergehen in der Kraft des Elias. Im Geiste des Elias. Er selber aber ist nicht Elias. Das ist ein Unterschied. Er wird einhergehen in der Kraft des Elias. Im Geiste des Elias. Worin bestand nun der Geist des Elias? Unbarmherzig Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Stimmt. Und was passiert? Was passiert dem Herrn Jesus von Seiten seiner Jünger? Ausgerechnet der vielgeliebte Johannes und dann Jakobus. Ne? Jesus zieht nach Jerusalem zum letzten Mal.
Bitte Kassette wenden.
Nach Jerusalem zum letzten Mal. Sie kommen in einen Ort Samaria, aber weil Jesus erklärte, ich komme nicht zu euch, Samariter oder Samaria, sondern ich ziehe nach Jerusalem. Da nahmen sie ihn nicht auf, den Herrn Jesus. Johannes und Jakobus, Herr, sollen wir wie Elias Feuer vom Himmel fallen lassen, dass diese ganze der Ort verkehrt wird zum Feuer? Ihnen Jesus Stellung dazu? Aha. Wisst ihr nicht, des Geistes Kind ihr seid? Also ist der Geist des Elias nicht ganz der Heilige Geist? Oh, sag mal ja, nicht ganz. Nein, gar nicht. Jede Art von Gericht, jede Art von auch nur einem Atomkern von Unbarmherzigkeit kommt nie aus Gott. Ist im Herzen Gottes nie vorhanden. Keine Wurzel von Bitterkeit, nicht einmal das, ist im Herzen Gottes vorhanden. Voll Sündengift und voll Schlangengift und allem war wer? Jesus am Kreuz. Der von keiner Sünde wusste, wurde für uns alle zur Sünde gemacht. Erinnern wir uns noch seine Erinnerung an das, was jetzt dann kommt, da er den Essig getrunken hatte. Ah, das haben wir nicht hier, das war in Frauenzeit, oder?
In
Intermarkt. Mal verkürzt, ich habe die Hauptstädte gesprochen. Ich habe mich gefragt, warum kann Jesus am Kreuz erst ausrufen, es ist vollbracht, nachdem er den Essig getrunken hatte, den sie ihm in einem Schwamm gereicht haben. Und der Bischof Iso, das war das Thema Iso. Frauenzeit, ja. So, ein Schwamm rückte ich zusammen, lässt sich in irgendeine Flüssigkeit tauchen, wird losgelassen in der Flüssigkeit, was kann der arme Schwamm anders machen als sich vollsaugen mit der Flüssigkeit, in die er eingetaucht ist. So. Was ist wieso? Bescheidenes Pflänzchen in der ganzen Kreatur der Botanik, elendeste Menschen, Kinder darstellen, würdig durch die Barmherzigkeit Gottes als erste in das Blut des geschlachteten Lammes getauft zu werden, durch den Isop ist. Jeder von uns ist heute Abend oder schon immer ein bisschen Isop. Den Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, in welches wir alle getauft worden sind. Und warum wurde Gott beim Auszug aus Ägypten, das erste Passahn, das Büschel Isop in das Blut des Lammes getaucht, zu welchem Zweck? Damit die Wohnungen Israels gesichert werden konnten. Und warum hat Gott uns auserwählt, als Erstlinge in das Blut des Lammes getaucht zu werden? Damit Israel durch uns gerettet werden kann. Sind? Das ist wunderbar. Also ein bisschen Isop dort. Um den Schwamm. Wer ist jetzt Isop geworden? Jesus Christus, der Allerverachtete, der Geringste. Vom eigenen Blut der Triefen, in seinem eigenen Blut, lesen wir jetzt. Und wir sind mit Christus gekreuzigt aus dem alten Menschen, mitgestorben, mitbegraben. Wieso? Schwamm? Essig getaucht? Essig ist abgestandener Wein? Ja? Wein ist das Bild für das Blut? Ja? Und das Blut ist das Bild für die Seele? Ja? Aha. Also, abgestandener Wein ist Essig. Die Seele Jesu ist nur dreimal heilig, sondern mit der Liebe Gottes völlig erfüllt. Rein, heilig. Und unsere Seele, des Seele sündig, die muss sterben. Wo sind unsere Seelen? Jetzt abgestandener Wein. Jawohl. Weil Jesus, er ist der wahrhaftige Weinstock. Da ist frischer Wein. Und dann alter Wein. Also, er wurde, der Sohn des Unendlichen Gottes, unendlich, zusammengepresst, wie ein Schwamm, und in was hineingetaucht? Ja, den Essig. In den Tod, wo alle die den Tod der Verfallenen sehen sollen. Und jetzt hier und in dieser Welt der Feindschaft gegen Gott losgelassen. So. Und jetzt kommt der Sicht der Heilige Gottes als Schwamm in der Hand Gottes mit. Nur noch was, was ein Schwamm kann? Sich voll Sünde der Welt saugen. Auf diese Art und Weise wurde er zur Sünde gemacht. Die Seele sündigt, die ist dem Scheol verfallen. Das ist seine Seele, was? Voll der Totalsünde der ganzen Schöpfung. Bist du jetzt in der Seele? Aber mit einem Schwur vorher gesichert, wenn meine Seele da unten ankommt, dann sind alle hier die jetzt verhafteten Seelen frei. Halleluja. Abmachung Gottes mit Satan, den Beherrscher, der bis dahin die Gewalt des Todes innehatte. Jetzt Elias, verstehen wir. Johannes der Täufer war Johannes der Täufer und nicht selbst Elias. Aber er war, das Gesetz steht bis und mit auf Johannes dem Täufer. Er war der letzte Repräsentant des Gesetzes, des Unbarmherzigen. Wer hat euch Ott und Brot, Schlangengewimmel, gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Nicht? Das war seine Sprache, das war seine Tonart, nicht? Johannes der Täufer. So. Ja, das war der Geist des Elias, nicht? Der Geist des Elias. Und dass nun Elias selber damals von Gott nicht gerade verworfen wurde, aber am Ende seines Lebens tief gedemütigt wurde. Aber genau gedemütigt, nach Gott ihm gesagt hat, mein Lieber, Elias, du bist selber ein Sturm, das erkennt mich. Ja, wie heißen denn die Söhne des Zebedäus, also Johannes und Jakobus, wie heißen denn die? Donnerkerle. Donnerkerle. Boanerges heißt Donnerkerle. Ja, genau. Bitte wisst ihr nicht, des Geistes Kinder ihr seid. Also nicht, ihr seid nicht Kinder des Geistes, des Elia. So. Und warum erschienen Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung? Mose das Gesetz, Elias die Propheten, in der Weise Propheten unter Gesetz, nicht? Die nur das Gericht sahen als gerecht und unbedingt, der Gerechtigkeit Gottes entsprechend durchgeführt werden müssen, und zwar Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung unterwiesen ihn über das Ende, das er in Jerusalem nach dem Gesetz nehmen müsste. Mose, dass er als Lamm geschlachtet werden muss, und Elia nach allen Propheten. Und die beiden Zeugen in Jerusalem, wer weiß wie bald, nicht? Bis erst in 50 Jahren, wenn der Tempel da ist, Mose und Elia, was haben die wieder für Funktionen? Vollmacht, die 3,5 Jahre nicht regnen zu lassen. Wer hat da Lehrlingsprüfung bestanden? Nicht? Elias. Feuer vom Himmel fallen zu lassen? Elias. Wasser in Blut zu verwandeln? Mose. Und Vollmacht, die Nationen zu schlagen mit jeder nur denkbaren Plage, so oft und wie sie wollen. Für Zücken wollen wir uns merken, das ist nicht der Heilige Geist. Und das ist nicht der Geist, den die empfangen, die jetzt Kinder Gottes geworden sind. Die in Christo Jesu neu gezeigt sind. Ist das? Warum nur am Anfang? Die Zeit ist soweit, dass wir übergehen und dürfen dann in 8 Tagen Nahum noch einmal näher ansehen und weiter staunen, wie heute Abend, was da an Gottes Ordnungen nur er allein, der eine, treue, wahrhaftige, heilige, der ganz anders ist als alle auch heiligen Gesetze. Ganz anders. Ganz anders. Und vor Gott ist kein Ding unmöglich, wollen wir uns nie mehr aus dem Herzen reißen lassen. Vor Gott ist kein Ding unmöglich, das irgendwie mit Barmherzigkeit, Güte oder Liebe im Zusammenhang steht. Wo das Gesetz Lust macht, unbarmherzig, bitte, wie war das Ende Sauls, des ersten Königs von Israel? Unbarmherzig schrecklich. Er schrie noch zu Gott und suchte den Herrn noch und wollte noch nichts zu machen. So. Aber David, der Mann nach dem Herzen Gottes, stimmte ein Klagelied an über Saul und Jonathan. Holdselig waren sie in ihrem Leben und sind im Toden bekannt. Wie sind die Helden gefallen aus dem Gebirge wie Moab? Stimmt David ein Klagelied an in Bezug auf seinen Erbfeind? Und er war der Mann nach dem Herzen Gottes, stimmt es gleich. Menschen sagen, dass Jesus Christus stimme ein Klagelied an über den Fall des Königs von Tyrus. Und da ist Satan, des Menschen Sohn, der andere, das ist Christus, und König von Tyrus nur das Modell für Satan. Also, solche Schriftstellen, solche Zeugnisse in unserer Bibel, die werden nun von Unverständigen benutzt, um als Kritiker anzutreten, und das soll Gottes Wort sein, und das soll mit dem Gott der Liebe zu tun haben, und so weiter, und so weiter. Und uns ist es geschenkt, nach den wunderbaren Worten, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat er diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist. Denn dieser Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. So. Und um die Tiefen der Gottheit geht es in unserem ganzen Gotteswort, durch die ganze Bibel. Und wenn wir da mit geöffneten Augen des Herzens und geöffneten Ohren des Herzens hineinschauen und hören dürfen, dann sind wir getröstet, und zwar auf wunderbare Größe. Und als solche dürfen wir des Herrn gedenken, als solche, wie Paulus vom erhöhten Herrn die Weisungen empfangen hat, in seinen Mitteilungen an die Korinther. Haben in Bezug auf diese Feier oder Festfeier, wie Paulus dann schreibt, nicht nur versagt, sondern jämmerlich entgleist sind sie. Paulus in seiner Langmut . Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? In diesem Loben ist nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Zuerst war das sein persönlicher Leib. Der ist für euch. Das Brot, das er nahm und brach und dankte, sagte, das ist mein Leib, der für euch ist. Das ist mein Leib. Das gleiche Wort gilt für uns, die Glieder seines Herrlichkeitsleibes. Das ist mein Leib, der für euch ist. sehen wir als Glieder des Herrlichkeitsleibes Jesu Christus für die 12 Stämme Israel, über die Gott die 12 Apostel gesetzt hat. Das ist mein Leib, der für euch ist. Und dieser mein Leib, von dem wir jetzt sprechen, den wir darstellen dürfen, hat Gott alle Glieder ja mit dem Gekreuzigten identifiziert. Unser alter Mensch hing mit Jesus am Kreuz, um dem Gesetz recht zu geben. Unsere Sünden müssen nach dem Gesetz am Kreuz an den Schandtag. Gut, einverstanden, sagt Gott, ich hänge sie gleich mit meinem Sohn. Sie müssen sterben. Sie müssen mit dem Herrn Jesus sterben. Unser alter Mensch mit Christus gestorben. Wurde von Gott mit Christus getragen. Ist schon für uns das Alte vorbei? Das ist göttlich-geistliche Realität im Wesen Gottes Geschenken, es gut ist und folgt unser Ziel, und in diesen göttlichen geistlichen Realitäten zu üben. Glaubensfahrten für Menschen, die allein durch den Glauben und die Gnade Gottes gerettet werden. Das sind Glaubenswerte. Wenn wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, sobald sich unser Verstand, nein, das ist ja unsere Vernunft, ja, sowas, ich sage, das kommt gar nicht in Frage. Ne? Da zerstören wir Vernunftfestungen unserer eigenen sogenannten Vernunft und machen Gefangene unsere eigenen Gedanken. Wenn wir gefangen, führen wir ab, ein für allemal. Dies ist mein Leib, der für euch ist, diese wunderbare Doppelbedeutung. Desgleichen nahm er nach dem Mahl den Kelch, nach was für einem Mahl. Zuerst hat Jesus mit den Jüngern einfach das Passamahl, die Passafeier gefeiert, nach dem Gesetz. Genau. Und als dieses Mahl jetzt beendet war, kommt das Neue. Da macht er aus dem Fleisch des Lammes, ne, Brot. Nimmt er jetzt Brot. Ja. Und aus dem Blut des Lammes, die Seele. Er hat den Wein nicht gefeiert. Ne? Und sein Fleisch ist letztendlich die Gottgestalt, die er hatte, und sein Blut seine Seele. Jetzt haben wir die geistliche Bedeutung, wie Jesus sagt, auch wenn ich von meinem Fleisch und Blut rede, dass mein Fleisch gegessen werden muss und mein Blut getrunken werden muss, wenn man gerettet werden will. Ne? Die Jünger sich ärgern an diesen Worten, begreiflicherweise, sagt er, braucht euch gar nicht zu ärgern. Auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben, und sagt sogar noch, und das Fleisch ist nicht. Aha. Sein Fleisch, also sind die Bestandteile der Gleichgestalt Gottes, die er hatte vor seiner Anstellung. Und die hat er ausgezogen. Das können wir essen. Im Glauben. Und sein Blut, das ist seine Seele. Hat er die ausgeschüttet in den Tod? In den Behälter des Scheols, in dem unsere Seelen verhaftet sind und alle gestorbenen Seelen verhaftet sind. Ja. Jetzt ist seine Seele da. Ne? Können die jetzt die aufnehmen? Jawohl. Und so sind wir jetzt ein Herz durch den Geist und eine Seele, weil wir alle das Blut des Christi, der Seele Christi teilhaftet sind. Ist das dann eine Seele? Ist das dann eine glückselige Seele? Ja. Die wieder fähig ist, durch den Geist mitzuwirken am Evangelium Gottes. Ja. Das schließe ich jetzt, das versteht nun fest, in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkommt am Evangelium. Die Seele Jesu, die ihr aufnehmen könnt. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Der macht jeder Einzelne für sich. Nimmt er im Glauben von dieser Gleichgestalt Gottes, des Herrn Jesus, des Christus Gottes? Auch jetzt stellen wir die Gemeinschaft seines Leibes dar. Als sollten wir alle ein Stück von dieser, von unser Leib der Niedrigkeit, wird ja anlässlich der Entrückung verwandelt in die gleiche Gestalt des Leibes seiner Herrlichkeit. Und das ist nur möglich, weil wir den Leib der Herrlichkeit, den er ausgezogen hat, der jetzt jeder von uns im Stich anziehen kann. Von Gott. Meine Worte sind Geist und Leben. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Seelen. Das ist schön, dass der deutsche Ausdruck der Welt heißt, ein Leib Brot. Hat man. Ein Leib Brot sind wir, die Seelen, denn wir alle nehmen Teil an dem einen Brot. So. Nun, dann wird es wirklich nicht Brot. Am 10. des Monats nehme sich dann jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Wenn in einer Familie ein Mensch herausgerettet ist, dann ist das das eine Lamm für das ganze Vaterhaus. Ja. Wenn der Erstling heilig ist, ist die ganze Macht heilig. Der Erstling genommen ist. Ein jeder soll nach dem Maße seines Essens tun. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, von den Schafen oder Ziegen, auf den 14. Tag des Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden, also bei Sonnenuntergang. Und so weiter. Und sie sollen von dem Blut nehmen und dann die beiden Pfosten und die Oberschelle streichen. In selbiger Nacht sollen sie das Fleisch essen, gebraten am Feuer, das heißt nicht so wie ich, sondern wieder gebraten am Feuer, heißt geistlicherweise für uns. Ungefeiertes Brot mit bitteren Kräutern. Man soll nicht Brot davon essen. Das heißt geistlicherweise eben nicht, dass das Fleisch Jesu genießen wollen nicht, sondern das, was es geistlich bedeutet. Ja. Noch das letzte Wort. Also sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen. Aber dann bei Nahum noch ein wunderbares Wort von den Füßen. Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Eile. Kennt ihr den frommen Spruch? Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Habe ich im Restaurant gelesen, mal ein großer Spruch. Ne? Ja, hat Gott nicht auch gesagt, Eile und rette deine Seele. Ne? Also aufgepasst mit frommen Sprüchen. Ne? Und ihr wollt es essen in Eile. Es ist das Pascha des Herrn. Und so weiter. Lieber himmlischer Vater, noch einmal herzlichen Dank für eine solche Feierstunde. Und dass du uns durch deinen Geist dein Wort nicht nur köstlich und wunderbar gemacht hast, sondern dazu ein Verständnis geschenkt durch deinen Geist, der alles offenbar und klärt. Nun innigen Dank. Im Namen Jesu. Amen. Das letzte Mal bei Nahum angefangen. Nahum, einer der kleinen Propheten, haben gesehen, es handelt sich über einen Ausspruch Gottes über Ninive. Und zwar ein unbarmherziges Gericht vor uns über diese Stadt. Das Buch des Gesichtes Nahum, des Elfprophetes. Nahum, haben wir gehört, zum Glück gleich die Überschrift Froh. Gleich die Übersicht, dass wir bei all dem, was wir Mühe haben, unseren Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit erkennen zu können, wenn wir die Dinge lesen. Aber wir haben ja reichlich Gnade erleben dürfen bei unseren Wortbetrachtungen, indem wir auf mannigfaltige Weise nichts Geringeres immer wieder tun dürfen, als hineinschauen bis ins Herz unseres Gottes. Das Wort, Lebenszentrale, von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, sagt Salomo, und in diesem Herzen unseres Gottes ruhen der Glaube, die Hoffnung, die Liebe. Diese drei. Und zum Glück ist hier die Liebe die größte, denn sie glaubt alles. Glaubt für alle. Hofft alles. Hofft für alle. Und dann dürfen wir lesen, alles, was die Liebe hofft, lässt nicht zustanden werden. Und zum Glück hofft diese Liebe alles. Halleluja. So. Und Nahum, größer. Aber ein Sohn, Elkos, also des Elkositos, und Elkos heißt genau das Gegenteil, Herze. Herze. Und dann durften wir lernen, dass ausgerechnet im Lied der Lieder, dass die Liebe hart ist wie der Seol. Hart wie der Seol. Eine Feuerglut des Herrn, und Wasser können diese Feuerglut nicht auslöschen. Dann wissen wir ja, worin wesenhaft das unauslöschliche Feuer besteht. Die Feuerglut der Liebe Gottes, die unbarmherzig alles verbrennt, was nicht Liebe, Hoffnung und Glaube ist. Tröster, wir treten gerade in die Gegenwart, erinnern uns vielleicht, dass Bruder Heinz Schumacher in einem Artikel etwas näher angeschaut und beschrieben hat, dass Israels Präsident mit Vornamen Menachem heißt. Ich lese etwas Hebräisch, Nahum. Nahum. Das heißt Quelle des Trostes. Menachem Begin.
Fortgang auf Kassette 2.